Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann. Ich begrüße Sie zu einem Büchermarkt am Samstag. Mein Gast ist der Erfinder zweier mittlerweile sehr berühmter Figuren, Rico und Oskar, aus Rico, Oskar und die Tieferschatten. Tiefbegabt trifft hochbegabt. Ein Kinderroman über zwei Außenseiter, die aufregende Abenteuer erleben, meist in und um Berlin und vor allem sich und die Welt kennenlernen. Und die uns ihren Blick auf die Welt auf humorvolle und besondere Weise mitteilen. Andreas Steinhöfel hat bereits vorher Kinderromane geschrieben, eine Vielzahl, vor allem auch das herausragende Familiendrama Die Mitte der Welt. Er schrieb für Käpt'n Blaubeer und Urmel aus dem Eis, aber das war früher. Er ist also nicht nur Schriftsteller, sondern auch Drehbuchautor und außerdem Übersetzer aus dem Englischen. Seit über 20 Jahren schreibt er Geschichten mit Herz, Witz und Spannung. Dafür hat er alle deutschen Preise im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur gewonnen, die man gewinnen kann. Heute begrüße ich ihn sehr herzlich im Studio. Hallo Andreas Steinhöfel.
Hallo.
Bestsellerautor, ist das ein gutes oder ein schlechtes Stigma?
Das ist ein gutes Stigma. Es ist auch kein wirkliches Stigma. Es ist einfach nur erstmal ja nur eine Einteilung in verkaufte viele Bücher oder eben nicht so viele. Und ich habe beides kennengelernt und es lebt sich natürlich angenehmer mit vielen verkauften Büchern. Von daher empfinde ich das schon als ganz positiv.
Was bedeutet das denn für den Schriftsteller Alltag? Kann man Verlagen und Fernsehsendern im Grunde genommen jede Idee anbieten und alles wird genommen?
Nein, das möchte ich auch gar nicht. Also ich möchte schon, dass mein Gegenüber, egal in welcher Position oder in welcher Medienform, dass die schon kritisch sind mit dem, was ich mache. Das brauche ich, dieses Feedback. Ich mag Leute nicht, die glauben, sie könnten jeden Mist unter die Menschheit bringen, weil eben ihr Etikett oben drauf klebt. Davon gibt's genug. Ich möchte nicht auch so sein.
Rico und Oskar, die beiden Jungs haben ja maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen. Mhm. Für Hörerinnen und Hörer, die weniger vertraut sind mit ihrem Werk, vielleicht noch einmal wenige Worte zur Entstehungsgeschichte. Wie kam es zu den beiden?
Das ist kurz erzählt. Ich wollte was machen über hochbegabte Kinder. Da hatte ich einen Zeitungsartikel gelesen und habe dann dem hochbegabten Erzähler den kleinen Tiefbegabten an die Seite gegeben. Der hieß aber damals noch Dumm. Und habe dann gemerkt, du kannst es nicht machen, dass du eine Figur benutzt, und im Prinzip sie diskriminierst dadurch, dass sie nur der Stichwortgeber für die Gags ist, also oder für die Lacher beim Leser zuständig ist. Wie fühlt sich denn der kleine Mensch dabei, wenn er denn existierte? Und dann habe ich das einfach umgedreht, habe gesagt, gut, dann schreib doch mal aus der Perspektive des vermeintlich Dummen, um dann festzustellen, dumm gibt's nicht. Und nicht dieser berühmte Forrest Gump als dumm ist, der Dummes tut, aber ansonsten auf einmal hat das funktioniert. Also, und ich habe dann gemerkt, auch im Nachklapp, als das erste Buch draußen war, dass Kinder das unglaublich toll finden, so einem kleinen Menschen zu folgen, in dem sie sich zu 100% wiedererkennen, weil sie fehlerhaft sind. Und der darf fehlerhaft sein, denn der ist das mit Charme und vor allem der lässt jeden Lacher darüber, lässt er an sich abperlen, weil er den schon wieder falsch interpretiert. Und das ist so ein Ad infinitum des gut Aufgehobenseins in so einer Figur.
Der fünfte und definitiv letzte Rico-Band liegt vor mir. Rico, Oskar und das Missverständnis. Mhm. Natürlich wieder mit Bildern des bekannten Hamburger Illustrators Peter Schössow. Es geht in diesem Band um eine Krise, eine Beziehungskrise, ein Missverständnis, wie Rico sagen würde. Gab es in Ihrem Leben ein Missverständnis mit großer Tragweite?
Oh, das sind schwere Fragen. Ein Missverständnis mit... Nee, ich glaube nicht. Ich befürchte, die kamen alle mit Ansage. Ähnlich wie deutscher Humor, den man von sehr weitem kommen sieht. Das kann ich so nicht sagen. Also das, was die Jungs bewegt, ist ja, dass der kleine Oskar, der sowieso ein Problemfall ist, was Emotionen angeht, auf einmal Gefühle teilen soll oder Gefühle, die er erhält von Rico, weil Rico sich verknallt. Das funktioniert bei ihm nicht. Sowas kenne ich von mir nicht. Ich kenne Eifersucht, aber dieses Gefühl, nicht teilen zu können oder zu wollen, ich habe Geschwister, da lernt man das automatisch, das habe ich nicht. Und ansonsten, so heftig wie es die Jungs beutelt, das habe ich nie erlebt.
War das schwer, den Titel durchzubekommen, so beim Verlag?
Oder nein, gar nicht. Das sind ja die Bücher leben ja von diesen bekloppten Titeln. Also Tiefer Schatten, Diebstahlstein, Herzgebreche. Das letzte war dann Das vom Himmel hoch. Das passt also. Und witzigerweise, den Titel hat Peter Schössow sich ausgedacht und vorgeschlagen, weil ich tatsächlich ein bisschen schwamm und sagte, oh, da kommt nichts. Und dann hat er den einfach vorne auf das Probecover gesetzt und dann hat es gepasst.
Sprechen wir ein bisschen über das nicht-literarische Leben. Sie haben zwischenzeitlich eine Produktionsfirma gegründet und die eigenen Geschichten sowie aber auch neu entwickelte für kleine Fernsehserienformate umgearbeitet. Aber es gab auch den einen oder anderen Kinostoff. Sie kommen ja ursprünglich vom Drehbuch. Gab es eine Sehnsucht zurück zum bewegten Bild?
Nee, es war tatsächlich mehr eine Sehnsucht nach mehr künstlerischer Kontrolle oder Einflussnahme darauf, was aus meinen Büchern gemacht wird. Das ist so eine zweigespaltene Sache. Die Sachen, die von mir, die fürs Kino verfilmt wurden, wo ich die Finger nicht drin hatte, da habe ich die Menschen komplett machen lassen, zu 100% mich nicht eingemischt, weil ich davon nichts halte, wenn der Autor sich einmischt. So. Aber umgekehrt, das, was ich als Drehbuchautor gemacht habe, da war über die Zeit vieles, wo ich dachte, boah, jetzt hast du da den Bein ausgerissen, auf einmal wird das so und so und so umgesetzt, sehr, sehr marktgängig und so. Das gibt auch Gründe, warum das so ist, alles okay. Aber es hat mir nicht gefallen und ich dachte, komm, jetzt schau mal, was passiert, wenn du selber die kreative Kontrolle übernimmst.
Werden denn im Umkehrschluss aus den neuen Filmstoffen auch wieder Bücher?
Erstmal nicht. Das könnte jetzt passieren, die kleine Rico-Oskar-Serie für die Sendung mit der Maus, dass ich davon Abenteuer nehme und im Rico-Stil erzähle. Das wäre dann auf so einer Fünf-Freunde-Ebene. Also nicht wie die dicken Rico-Romane, aber das liegt noch in weiter Zukunft. Das ist nur so eine, im Prinzip so eine Abschiedsidee, weil es jetzt der letzte Roman ist und ich wirklich die Figuren höchst ungern gehen lasse, das wäre so ein kleines Hintertürchen, was ich mir auflasse. Ob ich das jemals nutze, weiß ich noch nicht.
Gibt es bei diesen Serienformaten thematische Schwerpunkte?
Nein. Man kann was vorschlagen oder ein Sender tritt dann einen heran. Wir haben jetzt für das ZDF eine Serie gemacht oder eben nicht gemacht wegen Corona zum Thema Antisemitismus für Kinder und junge Jugendliche. Die sollte jetzt abgedreht sein. Jetzt mussten wir das um ein Jahr verschieben. Aber das ist was, wo der Sender sagte, könnt ihr euch vorstellen, was zu dem Thema zu machen? Ich mache das dann diese Bücher immer mit meinem Kumpel und Kollegen Klaus Döring zusammen aus der Firma. Das macht Riesenspaß. Es muss aber natürlich immer irgendwas in mir auch berühren und treffen. Sonst einfach sowas zu irgendeinem Thema schreiben, das habe ich immer abgelehnt.
Fließen denn aktuelle Diskussionen und Themen in Ihre Geschichten ein, wie zum Beispiel Diversität, Gender-Sternchen, Flüchtlingsthemen, alles das, was uns so bewegt?
Genau, ja. Also Flüchtlingsthema hatten wir, das ist was, da kann ich mich hier mit identifizieren und also mit dem Ganzen drumherum und auch mit der Problematik. Gender und Diversität finde ich tatsächlich etwas überdimensioniert momentan im gesellschaftlichen Auftreten und teile auch nicht alle Ansichten, die da herrschen. Da ist meine Angst eher, dass ein berechtigtes Thema zu Tode geritten wird. Einfach durch Leute, die es für mich weit, weit hinaustreiben, in weite Fernen, denen ich nicht mehr so hinterher folgen mag. Aber ansonsten, das ist schon drin, zum Teil. Aber es wäre sowieso auch ohne diese Diskussionen drin gewesen.
Die Frage ist ja, inwiefern darf oder sollte sich ein Schriftsteller überhaupt von einer solchen Ausgewogenheitsdebatte beeinflussen lassen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Ding ist ja, ich bin ja mal angetreten, um nicht pädagogisch zu sein. Auf einmal soll ich dazu angehalten werden, Dinge in meinen Texten unterzubringen, die ich sonst nie reinschreiben würde. Und ich lehne das vehement ab. Ich werde das nicht tun. Ich werde auch keines meiner Bücher an entscheidenden Stellen umschreiben, weil da irgendein Ausdruck auf einmal nicht mehr politisch korrekt ist. Das halte ich für albernsten Aktionismus und da wehre ich mich vehement.
Sprechen wir über das Buch. Der letzte Rico-Band steht nun inhaltlich, ich habe es ja schon gesagt, unter dem Stern dieser Krise zwischen den beiden Freunden Rico und Oskar. Es geht um fundamentale Werte, um Liebe, um Freundschaft, um Familie, um Vertrauen. Alles wird nochmal in die Waagschale geworfen, im Grunde genommen. Habe ich noch was vergessen?
Nee, war schon schön zusammengefasst.
War denn der Roman eigentlich vor dem Lockdown, vor dem Beginn der Pandemie fertig?
Ich habe tatsächlich angefangen zu schreiben, als aus China die ersten Meldungen kamen, also Ende Dezember, Anfang Januar. Die Vorarbeiten dauern bei mir immer ewig. Das ging fast 2 Jahre, Material sammeln und Ideen umwälzen. Und ich schreibe dann immer relativ zügig. Ich habe also während des Lockdowns das Ding geschrieben. Das kam mir entgegen, das muss ich wirklich sagen. Ich habe dann da komplett abgeschieden in meinem Waldhaus gesessen und dachte, gut, du verpasst jetzt wirklich nichts, weil draußen ja nichts mehr geht.
Also die Pandemie und die Angst, die uns doch zum Teil bewegt hat, die hat sie gar nicht beeinflusst.
Na, die Angst schon. Also das war ja noch zu der Zeit Januar, Februar, März, als gar nicht abzusehen war, was da jetzt womöglich kommt und in welchem, was das für eine Dimension annimmt. Aber ansonsten hat es mich nicht wirklich berührt. Es ist auch momentan immer noch so auf dem Land. Also ich sehe das mit Schrecken, wenn ich durch die Städte jetzt auf Lesereise toure, wie das doch die Menschen auch im Alltag im Griff hat. Das ist auf dem Land einfacher. Da trägst du die Maske zum Einkaufen. Ansonsten verläuft sich alles so ein bisschen. Also das sind schon verschiedene Dimensionen.
Schreiben Sie denn im Moment?
Nö, im Moment mache ich hier Lesereise und wurstel, das ist ja immer, man sammelt immer so noch ein paar Ideen ein, die einem kommen oder so, aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Ich habe noch einen großen Film- und Fernsehstoff, wo ich dran bin. Und ansonsten habe ich noch zwei große Buchprojekte, die ich mal fertig führen müsste. Und da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt ist erstmal tatsächlich bis Weihnachten eine Pause angesagt.
Jetzt hören wir mal hinein in Rico, Oskar und das Missverständnis. Und Sie lesen eine entscheidende Szene. Andreas ja, Steinhöfel.
Dankeschön. Das ist eine Stelle, da hat es den Rico gemeinsam mit einem Freund, also nicht mit Oskar, denn mit Oskar ist er zerstritten, mit einem anderen Kumpel nach Hessen verschlagen. Die folgen da einem kleinen Kriminalfall. Aber darum geht es nicht in der Szene, sondern darum, dass dieser Freund geschickt wurde von den anderen Mitgliedern der Gang um die Jungs herum. Die möchten, dass er Rico dazu bewegt, sich wieder zu versöhnen. Und deswegen redet er mit Rico über die Natur der Freundschaft. Ist für mich das zentrale Ding eigentlich aller fünf Bände. »Warum habt ihr euch eigentlich gestritten, Oskar und du?« fragte der Checker. »Weil er mich nicht teilen will«, sagte ich. »Im Ernst? Dafür, dass er sonst so schlau ist, ist das aber ganz schön dumm.« »Warum?« »Weil ihr zwei sowieso nicht teilbar seid. Ihr seid Freunde.« »Was ist denn das?« »Das ist das Gegenteil von Kumpelfreunde. Du und ich, wir sind Kumpelfreunde. Wir kommen super miteinander klar und wir mögen uns total. Aber wir werden nie so was Tiefes hinkriegen wie Freunde. Dazu sind wir zu verschieden. Oder nicht verschieden genug, verstehst du?« »Nein?« »Okay, pass auf. Es gibt chemische Elemente, Zink und Kupfer zum Beispiel. Wenn man die erhitzt und zusammenschüttet, kommt Messing dabei raus. Das ist härter als Kupfer für sich allein, also etwas Neues. Das ist es, was du und Oskar zusammen seid, etwas Neues. Wenn man dich und mich zusammenschütten würde, ich wäre kein Metall. Ich wäre vielleicht nicht mal ein chemisches Element, ich wäre...« Er bückte sich und hob ein Steinchen auf. »Hier, vielleicht so ein Kiesel. Der passt mit Kupfer nicht zusammen.« Er ließ das Steinchen wieder fallen. »Du und ich, wir sind Kumpelfreunde, Doretti. Und das ist cool. Aber Oskar ist ein Freund. Das ist etwas Kostbares. Also wirf es gefälligst nicht weg.«
Vielen Dank, Andreas Steinhöfel. Andreas Steinhöfel ist heute Gast im Büchermarkt. Neben den großen zwischenmenschlichen Themen geht es auf der Handlungsebene um einen Spielplatz, Treffpunkt der Freunde. Und dieser Spielplatz soll auf betrügerische Weise verkauft und bebaut werden. Es geht also darum, das Verbrechen zu verhindern. Und dabei tut sich ein weiteres Verbrechen auf, das aber keins ist, wie sich schnell irgendwann herausstellt. Und so viel darf ich verraten, gibt es ein Happy End. Viel Personal, komplexe Verbindungen, deshalb werden diesmal auch alle Personen vorab schon vorgestellt. Der Zusammenhang zwischen all den Erwachsenen ist durchaus eine Herausforderung für junge Leserinnen und Leser, denke ich. Andreas Steinhöfel, aber das wollen Sie ja auch. Das ist, so habe ich Sie immer verstanden, eins Ihrer obersten Gebote, besser überfordern als unterfordern.
Ja. Das ist auch, ja, in diesem Fall ist es tatsächlich, also heftig wäre schon zu viel, aber das ist schon, da muss man das Gehirn ein bisschen anstrengen. Ich habe dann aber auch gedacht, das sind jetzt, was denn mit den Kindern dabei, 12 oder 14 Personen, um die es geht. Bei Harry Potter haben die Kiddies 700 Personen gestemmt, ohne Dramatis-Personen. Ja. Das ging. Und wenn die mal später Krieg und Frieden lesen sollen, dann,
sind sie gut vorbereitet.
Dann ist das eine gute Einstimmung. Ja. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass ich da keine Abstriche machen mag, weil ich auch weiß, dass es massenweise Kinder gibt, die das stemmen können. Und es gibt ausreichend Bücher auf der anderen Seite für Kinder, die damit sich vielleicht überfordert fühlen könnten. Dann weichen die auf andere Lesestoffe aus. Es ist ja für alle was da.
Es geht auch um Hedwig Kurzmaler, geschrieben kurz wie kurz und Maler wie Maler. Mhm. Rico hat nämlich beschlossen, sich selber ein bisschen im Schreiben auszuprobieren. Da heißt es, wenn ich jemals ein Buch schreibe, dann schreibe ich es so, wie die Hedwig Kurzmaler es geschrieben hätte, mit vornehmer Sprache und edlen Figuren. Ihm gefällt ihr Roman Griseldis, den er auf einer Reise mit Frau Darling liest. Er schreibt also alles, was er nicht erlebt hat, aus Oskars Sicht auf. Das sind 6 Passagen unter dem Titel Oskars kapitale Abenteuer. Die sind in andere Schrift gesetzt, in die laufende Handlung eingebunden. Ist das ein steinhöfelscher Schachzug, die Geschichte an der Stelle weiterzuerzählen, als die beiden Freunde getrennt sind, weil sie ja ihre Nachforschungen anstellen müssen und der eine in Berlin ist, der andere in Hessen?
Ja. Das war tatsächlich ein Problem, weil ich über vier Bände hinweg, was Rico geschildert hat, hat ja immer ihn und Oskar betroffen. Also das war sozusagen beide in einem Sack. Durch die Trennung ging das nicht mehr. Und was ich von Anfang an wusste, nicht tun zu wollen, war, Oskars Geschichte im Rico-Duktus zu erzählen. Also im selben, also so, ja, das hat mir jetzt der Oskar erzählt und ich erzähle es jetzt euch, den Lesern, nochmal. Das wollte ich nicht. Und das mit der Frau Kurzmaler, mit Hedwig Kurzmaler, war tatsächlich ein Kunstgriff, als ich versucht habe, mich daran zu erinnern, welche Sachen ich zu der Zeit, als Rico eben jetzt dann irgendwas liest auf der Bahnfahrt, was habe ich denn da gelesen? Und von Fantasy war ich noch ein bisschen weg, die kamen dann sozusagen im Zug darauf. Aber Hedwig Kurzmaler war, ich weiß gar nicht mehr warum, aber da das war im Fernsehen gelaufen mit Sabine Sinjen in der Hauptrolle. Also die Älteren werden sich entsinnen, Griseldis. Ich habe das geliebt, das war super kitschig, super toll. Und habe mir dann aus der Stadtbücherei was von der geholt und habe einige Romane gelesen. Dann wird ja relativ schnell klar als aufgeweckten Leser, ja, das Muster ist immer gleich. Aber die jetzt im Wiederlesen, also drei habe ich dann wiedergelesen, die ist unglaublich gut, die Kurzmaler. Also die ist zu Unrecht so ein bisschen als nur Kitsch-Autorin untergegangen. Sie ist nach wie vor, das finde ich faszinierend, die erfolgreichste deutsche Autorin aller Zeiten. Die hat über 80 Millionen Bücher verkauft. Das hat noch keine Frau sonst erreicht bei uns. Dem muss man ein bisschen Respekt zollen. Und die hat eine Syntax, wo inzwischen einige Abiturienten sich was dran abschneiden könnten. Also das ist schon heftig. Und es ist nach wie vor unschlagbar toll kitschig.
Wir haben es ja so ein bisschen trivial im Kopf, genau. Stilistisch angesiedelt im beginnenden 20. Jahrhundert und so. Ja, so schreibt Rico jetzt im Grunde genommen auch. Da taucht vor allem in den ersten beiden Kapiteln wirklich ausgefeiltes Vokabular auf, wie Emissäre, probate Mittel, Stammhalter. Ja. Also man muss dazu sagen, Rico sagt ja selber, er bringt sich was von früher bei, aber dass er das auch anwenden kann, das hat mich dann verblüfft.
Ja, das ist ja auch tatsächlich im Prinzip, wie das ganze Konstrukt bis inzwischen gelaufen ist, dass einer wie Rico, wie im ersten Band, so ein Ferientagebuch schreibt mit einer sehr ausgewählten, also sehr eindrücklichen eigenen Sprache. Das kann man natürlich in Zweifel ziehen. Die deutsche Literaturkritik tut sowas eigentlich auch gern. Also alles, was nicht wahrscheinlich ist, wird niedergemacht. Und ich bin Fan von, lasst es doch bitte einfach nur wahrhaftig sein, dann passt das schon. Und im Englischen aus der Romantik gibt es dann eben dieses Diktum von Coleridge, dem Dichter, dass man einfach den Unglauben beiseite legen muss, damit man dann umso erfreuter und erstaunter an der Geschichte folgen kann. Das ist so für mich die Grundlage allen Erzählens. Sonst gäbe es auch gute Teile unserer Literatur gar nicht. Also Science-Fiction, fantastische Literatur gäbe es nicht, weil ja immer einer da steht und sagt, ja, Zwerge und Elfen gibt es nicht. Dann hätten wir viel weniger Spaß.
Es gibt eine Reihe weitere Querverbindungen zu Literatur, zu Musik. Oliver Twist, Peterchens Mondfahrt, Der kleine Hobbit, Emil und die Detektive, Der Zauberer von Oz in Bezug auf die Musik, Erich Satie. Ist das so Ihr Spaß? Sind das Ihre Lieblinge, das einzubauen?
Ja. Da erwarte ich natürlich überhaupt nicht, dass Kinder das erkennen. Aber ich erwarte, wiederum nicht von Kindern, aber aus der Psychologie heraus, das sind alles Geschichten, die eine Motivik haben, die sehr archetypisch ist, viele Geschichten. Und das sind dann die Suche, also im Hobbit und die Ungerechtigkeit im Emil etc. Und das sind Dinge, die Kinder sofort wiedererkennen, und zwar auch wenn es nur implizit vorhanden ist. Wenn das auf so einen Resonanzboden stößt, dass das Kind dann was erkennt und sagt so, das kenne ich doch, oder der meint doch bestimmt jetzt dieses oder jenes, dann ist das toll, aber es funktioniert auch ohne das Wiedererkennen. Das sind einfach Sachen, die da sind. Also das ist was, das mache ich wahnsinnig gerne, mich mit Mythen und Archetypen auseinandersetzen und gucken, wie kriegst du die gut in so einem Kinderbuch verstaut.
Sie haben ihn eben schon erwähnt, den Illustrator Peter Schössow, der wieder die ganzseitigen Bilder geliefert hat zu diesem Werk. Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden?
Die läuft also erstens mal sehr, sehr gut. Wir kommen wirklich toll miteinander aus, obwohl wir beide bestimmt nicht die unkompliziertesten Menschen sind, wenn es um unsere Arbeit geht. Peter ist ja jemand, der wahnsinnig penibel ist. Also der ist wirklich penibler als ich. Der guckt bei jedem Pixel, ob der an der richtigen Stelle sitzt. Und das meine ich ganz wörtlich. Da haben wir schon Sachen durch. Der ist auch sehr eigen. Also ich entsinne ein Bild aus dem ersten Rico, wo irgendwo in der Vase, ich hatte im Text Tulpen stehen und er hat eine Sonnenblume reingesetzt. Und ich sagte, Peter, da steht aber im Text Tulpen. Dann sagt er, ja, dann musst du den Text umschreiben. weil die Sonnenblume besser passt. Und dann sagst du, ja, aber die Tulpe hat doch eine bestimmte abendländische Symbolik, bla bla. Das ist dann mehr schon Scherz. Also wenn es ans Eingemachte ginge, würde er das zurücknehmen. Aber ich lasse den machen. Man muss Künstler machen lassen. Und Peter ist einer, der ein unglaubliches Gefühl für, der fischt immer irgendwie so kleine Sätze oder so Halbsätze aus dem Text raus. Und dazu macht er dann eine Illustration. Da würde ich im Traum nicht drauf kommen, aber ihm gelingt es dann, in die Illustration die ganzen 10 Seiten davor und 10 Seiten danach, vor allem den emotionalen Gehalt dieser Seiten, reinzupacken in so ein Bild. Da bin ich immer total geflasht und sehr, sehr glücklich, dass der Schösso das so drauf hat.
Sie haben ihm diesen letzten Band gewidmet für Peter Schösso.
Ja.
Ich lese es mal gerade vor, der den Jungs für immer ihr Gesicht gegeben hat und diesem Buch den Titel.
Ja, das ist so.
Ein Dank, eine schöne Widmung zu Beginn dieses Buches. Wir hören jetzt noch mal ein kleines Kästchen, die Rico immer verfasst. Ein kleines Kästchen aus Rico, Oskar und das Missverständnis. Der neue, letzte Band von Andrea Steinhöfel.
Den Kästchen geht ja immer so irgendwo im Text was voraus, wo Rico sich dann darauf bezieht. Hier lautet der letzte Satz vor dem Kästchen, Oskar bekommt was gesagt. Und dann, Oskar schaute sie völlig perplex an. Und das Kästchenwort heißt dann perplex. Ein Abkürzungswort von den alten Lateinern. Es bedeutet überrascht, verwirrt, verschlungen oder verflochten, verknotet oder vernetzt. Man sucht sich einfach was Passendes aus und schon hat man einen hübschen kleinen Satz anstelle von Oskar schaute sie an, weder verknotet noch vernetzt oder verschlungflochten, sondern einfach nur in völlig überraschter Verwirrung.
Vielen Dank, Andrea Steinhöfel. Jetzt habe ich es ja schon mehrmals gesagt, das ist das letzte Buch dieser Reihe. Wie werden Sie denn ohne Rico und Oskar weiterleben?
Das ist tatsächlich so dramatisch, wie es klingt. Also das sind Figuren, die mir sehr, sehr nahe sind. Einmal in ihrer Art, also sowohl dieser überemotionale Teil in Rico wie der überrationale Teil in Oskar, aber auch in der Form des Humors, die ich durch die beiden äußern konnte. Also noch nie ist es mir so leicht gefallen, was zu schreiben, wie bei diesen Büchern. Das ist schon eine 1-zu-1-Umsetzung meines Weltverständnisses auch. So, und das kannst du nicht beliebig auf ein nächstes Projekt oder andere Figuren übertragen. Die werde ich schon sehr vermissen. Und muss mal gucken, wie ich das handhabe. Ich habe ja immer noch die Sendung mit der Maus, wo ich die rumhüpfen lassen kann. Oder vielleicht lasse ich dann kleine Rico-Abenteuer selber schreiben, da er ja jetzt eh zum Schriftsteller mutiert. Mal schauen. Aber das ist, Peter Schösso geht's genauso. Also wir sind wirklich sehr wehmütig, weil einem solche Figuren echt ans Herz wachsen.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Es gibt ja nun diese Kapitel, die im Stil von Hedwig Kurzmaler geschrieben sind. Vielleicht erklären wir noch den Hörerinnen und Hörern, wie Peter Schösso das aufgelöst hat, illustrativ.
Da hat der, also das sind meine absoluten Lieblingsbilder von Schösso in diesem Fall. Man muss sich das so ein bisschen steampunkig vorstellen. Das sind Bilder, die alle in so Rosttönen gehalten sind. Also so einen Sepia-Anstrich sozusagen haben. Und man sieht natürlich immer nur Oskar in Schiebermütze und mit Knickerbockern und Gamaschen und Galoschen und hab ich, also ganz toll die Figur. Und dann aber auch so, dass man am Ambiente tatsächlich sieht, das spielt nicht heute. Das hat er großartig aufgelöst über die Oskar-Figur.
Und Peter Schösso ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne Filmzitate benutzt. Haben Sie denn eine Reihe Filmzitate gefunden in seinen Bildern?
Ja, aber ich mag es nicht verraten, sonst
nee,
ich,
nicht verraten.
Da ist er richtig gut. Das mache ich auch gerne. Das ist ja, man ist von so viel populärer Kultur umgeben, dass ich es manchmal spannend finde, die einfach weiterzutragen und zu sagen, guck mal, das ist das, was mich ausmacht als Künstler und als Menschen, weil es mich zutiefst beeindruckt hat. Jetzt gebe ich es mal umgeschrieben sozusagen weiter. So tradiert sich halt Kultur.
Der Schriftsteller Andrea Steinhöfel war Gast im Studio. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de/literatur. Die Lesung aus dem Kinderroman Rico Oskar und das Missverständnis kann man auch beim Verlag Silberfisch auf CDs erwerben. Auch dort gelesen von Andrea Steinhöfel selbst. Weitere bibliografische Angaben finden Sie im Internet. Und für die, die sich später eingeschaltet haben, man kann doch die ganze Sendung auch noch einmal anhören. Danke für Ihr Interesse und ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.